Desinformation und Hetze, so nennen Politik und NGOs inzwischen fast jede Kritik an der Regierung. Auch im Fall des ermordeten Henry Nowak in Großbritannien läuft die Maschinerie der Diffamierung bereits auf Hochtouren. Und das mitten im Parlament. Unterdessen geht die Polizei im Süden Englands gegen trauernde Demonstranten vor. Was dort genau geschieht, erfahren Sie im Schwerpunkt des Tages. Außerdem in dieser Sendung der Tod einer Whistleblowerin, der tragische Fall der Pharmaaufdeckerin Christine Kotten. Und weil er Lügenfritz gesagt hat, ein Deutscher muss seinen gesamten Lohn als Strafe zahlen wegen Majestätsbeleidigung. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Wie der Protest nach dem Mord an Henry Nowak in Großbritannien diskreditiert wird, dazu gleich mehr im Schwerpunkt des Tages. Doch zunächst die wichtigsten Meldungen vom Mittwoch. Die Zahl der Einbürgerungen in Deutschland hat einen neuen Höchststand erreicht. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes erhielten im vergangenen Jahr rund 322.000 Ausländer die deutsche Staatsangehörigkeit. Das sind 14% mehr als im Jahr zuvor. Damit wurde erstmals seit Beginn der statistischen Erfassung die Marke von 300.000 Einbürgerungen überschritten. Die NATO erwartet offenbar noch höhere Rüstungsausgaben ihrer Mitgliedstaaten. Darauf deutet eine Rede der stellvertretenden NATO-Generalsekretärin Radmila Szekerinska vor dem litauischen Parlament hin. Darin verwies sie auf das vereinbarte Ziel, 5% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Nun gehe es jedoch darum, so Szekerinska, finanzielle Mittel in einsatzbereite militärische Fähigkeiten umzuwandeln, unsere Verteidigungsindustrien deutlich auszubauen und die Ukraine weiterhin nachdrücklich zu unterstützen. Damit deutet sich eine Neudefinition der Verteidigungsausgaben an. Denn bislang wurden die 5% auch durch Investitionen in Bereiche erfüllt, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können, etwa Straßen, Brücken oder Flugplätze. Nun scheinen damit zunehmend direkte Ausgaben für Rüstung und militärische Fähigkeiten gemeint zu sein. Sollte sich diese Linie durchsetzen, würden die tatsächlichen Militärausgaben der NATO-Staaten weiter steigen. Die französische Pharmaaufdeckerin Christine Kotten wurde nach ihrem Kampf mit den Behörden so krank, dass sie jetzt Selbstmord beging. Gestern wurde ihr Abschiedsbrief auf X veröffentlicht. Dort schrieb sie, wenn ihr diese Zeilen lest, werde ich diese Welt verlassen haben. Kotten beschreibt, dass sie 25 Jahre in der Pharmaindustrie gearbeitet habe und zuletzt die ungetesteten Covid-Spritzen von Pfizer kritisiert habe. Weiter schreibt sie, ich bin krank geworden, genau als ich Strafanzeige gegen die Gesundheitsbehörden erstattet habe. Seit mehr als einem Jahr leide ich unter unerträglichen Schmerzen, unter Verbrennungen in der Haut. Kein Arzt habe ihr helfen können. Sie schrieb, ich bin am Ende dessen, was ich ertragen kann. Deshalb habe sie ihrem Leben jetzt ein Ende gesetzt. Auf sozialen Medien finden sich zahlreiche bestürzte Kommentare. Auch der Initiator der Plattform für verfolgte Mediziner, Christian Oesch, zeigt sich tief betroffen. Verfolgte Covid-Kritiker könnten sich bei der Plattform Ärzte mit Gewissen melden, damit ihr Schicksal breitere Aufmerksamkeit findet. In Westerland auf Sylt ist es am Mittwochvormittag zu einer Schießerei gekommen. Nach Angaben der Polizeidirektion Flensburg fielen gegen 11 Uhr auf dem Wochenmarkt mehrere Schüsse. Nach ersten Informationen der Polizei wurde dabei niemand verletzt. Die Sicherheitskräfte rückten mit einem Großaufgebot an. In der Nähe des Bahnhofs nahmen die Beamten einen Tatverdächtigen fest. Nach einer weiteren Person wurde bei Redaktionsschluss noch gefahndet. Es sind die letzten Bilder von Henry Nowak. Stumme Aufnahmen einer Überwachungskamera. Kurz darauf wird der erst 18-Jährige erstochen. Der Täter, ein Sikh mit familiären Wurzeln in Indien. Die Tat geschah bereits im Dezember. Doch jetzt wächst in Großbritannien die Empörung. Denn inzwischen wurde bekannt, die Polizei legte dem sterbenden Nowak Handschellen an und rief zunächst keine Hilfe. Der Grund, der Täter hatte sein Opfer als Rassisten bezeichnet. Am Dienstag kam es in Southampton, dem Tatort, zu ersten Protesten. Dabei ging die Polizei immer wieder mit Gewalt gegen die Demonstranten vor. So schlugen Beamte etwa mit Schilden auf die Teilnehmer ein. Ein Demonstrant soll zudem festgehalten und getreten worden sein. Einer der Redner auf dem Podest war der Aktivist Tommy Robinson. Für ihn ist Henry Novak ein Opfer der herrschenden Ideologie.
Die Leute reden von Gerechtigkeit. Ich habe gehört, dass einer der Beamten gerade zurückgetreten ist. Wir wollen nicht, dass er zurücktritt. Wir wollen ihn im Gefängnis sehen.
Inzwischen hat der Fall auch das britische Parlament erreicht. Vor weitgehend leeren Sitzreihen debattierte das Unterhaus am Dienstag über die Ereignisse. Premierminister Keir Starmer war nicht anwesend. Auch die regierende Labour-Partei war nur mit wenigen Abgeordneten vertreten. Dabei kam es zum Schlagabtausch zwischen Innenministerin Shabana Mahmood und dem Abgeordneten Robert Jenrick von Reform UK. Er machte deutlich, ein ideologisch geprägter Antirassismus habe in Großbritannien nicht zum ersten Mal Menschenleben gekostet.
Erst kürzlich erfuhren wir, dass Waldo Kalokan, der in Nottingham 3 Menschen ermordete, von Psychiatriefachleuten nicht zwangseingewiesen wurde, weil sie der Ansicht waren, es gebe, ich zitiere, eine Überrepräsentation junger schwarzer Männer in psychiatrischer Unterbringung. Das daraus folgende Versäumnis, Waldo Kalokane einzuweisen, teilweise weil er schwarz war, führte direkt zur Ermordung 3 unschuldiger Menschen.
Völlig anders argumentierte Innenministerin Shabana Mahmood. Sie griff ein Narrativ auf, das bereits Premierminister Starmer zuvor verwendet hatte. Der Fall zeige vor allem das Problem der Messerkriminalität, nicht jedoch ein ideologisches Versagen. Zugleich rief sie mit Verweis auf Drohungen gegen einen Polizisten, der offenbar fälschlicherweise für einen der Beamten am Tatort gehalten worden war, zum Kampf gegen Desinformation und Hassrede auf.
Let me also be clear about one other thing.
Es gibt eine gefährliche Grundströmung, die ich in der Reaktion auf dieses furchtbare Verbrechen sehe. Drohungen gegen Polizeibeamte sind völlig inakzeptabel. Falschinformationen und aufrührerische Kommentare machen eine schreckliche Situation noch schlimmer. Das müssen wir alle gemeinsam verurteilen.
Together condemn it.
Auch die Vorsitzende der Konservativen und Oppositionsführerin Kemi Badenoch kritisierte die Regierung. Indirekt bezeichnete sie die heutige Antidiskriminierungspolitik als neue Form der Rassentrennung. Mit Blick auf die Black Lives Matter-Proteste vor 6 Jahren, mit denen der Fall Novak häufig verglichen wird, erklärte sie im Sender GB News, es war eine dumme Sache. Ich habe für Black Lives Matter nie das Knie gebeugt, weil ich jemand bin, der glaubt, dass jedes Leben zählt. Beobachter weisen allerdings darauf hin, dass sich die Antirassismuspolitik der damaligen konservativen Regierung kaum von der heutigen Linie unterscheidet. Unterdessen stellen sich politische Vorfeldorganisationen hinter die Position der Regierung. Die Hampshire Police Federation, eine Interessenvertretung von Polizeibeamten, erklärte: Wir rufen Politiker aller Parteien und Medienkommentatoren dazu auf, sich in ihren Äußerungen verantwortungsvoller zu verhalten und den rechtsstaatlichen Verfahren gegenüber den beteiligten Beamten ihren Lauf zu lassen. Kritiker übersetzen das so: Wer von der offiziellen Darstellung abweicht, handelt angeblich nicht verantwortungsvoll. Inzwischen gibt es im Fall Henry Novak eine erste personelle Konsequenz bei der Polizei. Für Tommy Robinson und für viele seiner Unterstützer reicht das jedoch nicht aus. Sie stellen weitergehende Forderungen.
Wenn Henry nicht weiß gewesen wäre, wäre er nicht in Handschellen gelegt worden. Also auch wenn ich jemanden sagen hörte, das habe nichts mit Rasse oder Hautfarbe zu tun. Doch, es hat damit zu tun. Er wurde ermordet, weil er weiß war. Er wurde in Handschellen gelegt. Der Mörder bekam keine Handschellen.
Die Massenmedien betreiben zum Mord an Henry Novak eine brutale Täter-Opfer-Umkehr. Was wirklich geschehen ist, erfahren Sie bei alternativen Medien wie Auf 1. Das können Sie unterstützen unter www.auf1.tv/unterstützen. Der deutsche Kanzler Friedrich Merz darf nicht als, Zitat, Lügenfritz bezeichnet werden. Einen entsprechenden Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Heilbronn hat das Amtsgericht Öhringen bestätigt. Auslöser war ein Facebook-Beitrag eines Nutzers anlässlich eines Kanzlerbesuchs. Darin hatte er Merz als Lügenfritz bezeichnet. Das Gericht verhängte eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen. Das entspricht etwa einem Netto-Monatsgehalt des Betroffenen. Das Bundeskanzleramt reagierte auf eine Anfrage von auf 1 bis Redaktionsschluss nicht. In den sozialen Medien löste die Entscheidung jedoch heftige Diskussionen aus. Zahlreiche Nutzer verweisen darauf, dass Gerichte in ähnlichen Fällen zuletzt zugunsten der Meinungsfreiheit entschieden hatten. So sei die Bezeichnung, Zitat, Lügenkasper für Merz zulässig, die Bezeichnung, Zitat, Lügenfritz hingegen nicht. Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel kommentierte das wörtlich: Wo Gleiches derart ungleich behandelt wird, wird nicht Recht gesprochen, sondern gewürfelt. Der Geburtenrückgang seit Einführung der Covid-Spritze nimmt immer weiter zu. Mittlerweile liegt die Zahl der geborenen Babys in vielen Ländern auf einem historischen Tiefstand, so auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Schweizer Statistiker und Professor an der Hochschule Luzern, Konstantin Beck, hat den Geburtenrückgang in zahlreichen Ländern untersucht. Dazu sagt er jetzt im exklusiven Gespräch mit Auf1-Chefredakteur Stefan Magnet:
Wir haben etwa 20 Studien angeschaut. Jede einzelne haben wir besprochen und untersucht. Und wir fanden einfach keine einzige Studie, wo das Ergebnis positiv war für die geimpften Frauen.
Doch der massive Geburtenrückgang könnte dramatische Auswirkungen haben.
In der Schweiz fehlen bis 2025, einfach verglichen mit 2020 und dieser Babyboom rausgerechnet, es fehlen 24.000 Kinder.
Sehr anschaulich zeigt Professor Beck im vollständigen Gespräch mit Stefan Magnet, was dieser massive Geburtenrückgang ganz konkret für die Bevölkerung bedeutet. Exklusiv unter www.auf1.tv. Mehr Grenzschutz, ein Stopp des Bevölkerungsaustauschs und die Bewahrung der ethnokulturellen Identität Europas. Das sind zentrale Forderungen des sogenannten Safe Europe Act an die Europäische Kommission. Dabei handelt es sich um eine europaweite Petition, die als Ergebnis des Remigrationsgipfels in Portugal formuliert wurde. Zu den Initiatoren gehören etwa die patriotischen Aktivisten Eva Wladinger-Bröck und Martin Sellner. Sobald die Marke von 1 Million Unterschriften erreicht ist, soll die Erklärung an die EU-Kommission in Brüssel übergeben werden. Mit Stand vom Mittwochnachmittag haben knapp 170.000 Menschen unterzeichnet. Die Kampagne erhält auch prominente Unterstützung. Der frühere ungarische Ministerpräsident Viktor Orban schrieb auf X, Zitat: Der Safe Europe Act will Brüssel daran erinnern, dass Europa kein Wartezimmer für die Welt ist. Es ist unser Zuhause. Auch der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke hat die Initiative bereits unterstützt. Der Widerstand gegen die verpflichtende ORF-Haushaltsabgabe nimmt zu. Eine neue Petition fordert nun die Privatisierung des öffentlich-rechtlichen Senders und damit auch die Abschaffung der ORF-Gebühr. Unterzeichnet werden kann die Initiative auf der Internetseite des Jurastudenten und Journalisten Lukas Amann. Unterstützung erhält sie auch vom Wiener Rechtsanwalt Magister Gerold Beneder. Er ruft dazu auf, mit einer Unterschrift ein Zeichen gegen den ORF-Zwangsbeitrag zu setzen. Doch der Protest geht inzwischen über einzelne Bürger hinaus. Auch ganze Anwaltskanzleien stellen sich gegen die verpflichtende Abgabe. Dazu zählt etwa die Wiener Kanzlei Burger Rest. Auf 1 hat mit dem Rechtsanwaltsanwärter der Kanzlei Magister Bernd Morawetz gesprochen. Er sagt:
Es läuft dort drunter und drüber bei der OBS. Ich würde das fast als juristisches Gruselkabinett bezeichnen, was sich dort abspielt. Unser Fall sticht dann doch wieder ein bisschen heraus. Ich versuche das mal möglichst kurz zusammenzufassen. Das ist der Akt von meinem Chef, den ich hier bearbeite. Und wir haben einfach einen Bescheid verlangt. Und trotzdem sind immer wieder Zahlungsaufforderungen gekommen, Mahnungen, obwohl wir den Bescheid schon verlangt haben. Und dann hat die OBS einen Rückstandsausweis erlassen. Das ist ein böses Instrument, damit man Exekution führen kann. Das ist natürlich völlig rechtswidrig gewesen, dass das hier in diesem Fall passiert. Weil in dem Moment, wo ich rechtzeitig einen Bescheid verlange, kann überhaupt kein Rückstandsausweis mehr rechtlich ausgestellt werden. Die OBS hat das aber trotzdem geschafft. Gut, dann haben Sie irgendwann einmal einen sogenannten Bescheid ausgestellt, was aber kein wirklicher Bescheid ist. Das ist ein absolut nichtiger Verwaltungsakt, weil der nur paraffiert ist. Also das ist ein rechtliches Frankenstein-Konstrukt.
Und weiter?
Da sind wir dann auf ein spannendes Thema gekommen, nämlich Südtirol. Da haben wir gesehen, dass der ORF ein eigenes Studio in Südtirol hat. Und da stellt sich dann doch die Frage, wie wird eigentlich der ORF Südtirol finanziert? Ich habe dann eine Anfrage bei der OBS und beim ORF gestellt und keiner von denen wollte die heiße Kartoffel anfassen. Der ORF hat gesagt, wend dich an die OBS. Die OBS hat gesagt, wend dich an den ORF. Gut, dann haben wir jetzt beantragt, dass die Geschichte vom Bundesverwaltungsgericht entschieden wird. Und meines Erachtens ist das ganze Vorgehen sehr merkwürdig, weil wenn die Finanzierung vom ORF Südtirol wirklich rechtskonform wäre, dann hätten die das ja auch einfach sagen können.
Über weitere brisante Skandale rund um die ORF-Pflichtgebühr spricht Bernd Morawetz im vollständigen Interview exklusiv unter www.auf1.tv. Und wir kommen zur Wirtschaft am Mittwoch. Diese Woche habe ich mit dem Wirtschaftsfachmann Benjamin Mudlack gesprochen. Über Staatsschulden, Inflation und mögliche Kriegspläne der EU sprechen wir heute mit Benjamin Mudlack. Er ist gelernter Bankkaufmann und diplomierter Wirtschaftsinformatiker. Schönen guten Tag, Herr Mudlack.
Ja, hallo. Danke dir für die Einladung.
Weltweit steigen ja die Staatsschulden an, nicht nur in Deutschland. Zahlreiche Fachleute, die warnen inzwischen von einer Staatsschuldenkrise. Was bedeutet das denn eigentlich? Ja, für viele unserer Zuschauer ist das vielleicht auch gar nicht so richtig greifbar. Was für Folgen könnte das jetzt insgesamt haben?
Ja, kurz gesagt, für die Menschen dürfte alles teurer werden und die Eigentumsrechte werden weiter leiden. Das ist die kurze Antwort. Und die lange Antwort sollte sich sicherlich auch der Frage widmen, was ist denn eine Staatsschuldenkrise? Das bedeutet, dass das Vertrauen in die Schuldentragfähigkeit der verschiedenen Staaten fällt. In Deutschland unter anderem aufgrund des wirtschaftlichen Niedergangs beschleunigt sich das natürlich. Und das bedeutet, diejenigen, die Staatsanleihen im Bestand haben, die stoßen sie ab. Ja, das ist wie so eine heiße Kartoffel, die wird dann fallen gelassen. Und dann haben sie also deutlich mehr Verkäufer als Käufer am Markt. Die Anleihenkurse fallen und dann steigen die Zinsen. Und das wiederum führt dann dazu, dass die Staatshaushalte belastet werden und dann muss es irgendwo anders hergenommen werden. Sprich, dann versucht man vielleicht die Steuern zu erhöhen, die Menschen werden belastet, es gibt neue Steuern, die erfunden werden, vielleicht kommen höhere Erbschaftssteuern, Vermögensabgaben und. Und mit der höheren Belastung geht auch oft einher, dass halt die Staatsschulden noch weiter ausgeweitet werden. Das heißt, durch Kreditvergabe entsteht neues Geld. Die Kreditvergabe findet an die Staaten statt. Das Geld wird inflationiert und es kommt dann später zur Teuerung, was wiederum dann auch die Kaufkraft der Menschen herabsetzt und die Eigentumsrechte untergräbt. Also das ist im Grunde das, was wir sagen können. Es wird für die Menschen teurer. Die Eigentumsrechte sind in Gefahr und es wird vermutlich noch deutlich inflationärer werden. Und für mich ist auch wichtig, da zu unterscheiden zwischen Inflation und Teuerung. Also Inflation ist die Ursache für das Symptom der Teuerung. Und Inflation eben in dem Sinne von inflare aus dem Lateinischen, dass die Geldmenge steigt durch Kreditexpansion. Und dann kommt es eben dazu, dass die Preise steigen. Und das bekommen ja auch immer mehr Menschen mit, nicht nur an den Zapfsäulen, aber vor allem auch da.
Gehen wir mal in medias res und schauen uns mal konkrete Zahlen an. Die Staatsverschuldung Deutschlands nähert sich langsam 2,8 Billionen Euro. Da müsste ich jetzt erstmal selber bei mir ein bisschen nachschauen, wie viele Nullen da hinten noch dranhängen. Es ist auf jeden Fall eine Menge. Die der USA wiederum beträgt derzeit circa 39,2 Billionen Dollar. Wie konnten sich überhaupt solche Schuldenberge anhäufen? Auf der einen Seite kommen ja auch genügend Steuereinnahmen jedes Jahr rein von der Bevölkerung. Da frage ich mich, wurde hier nie etwas zurückbezahlt? Wie kann sowas sein?
Also erstmal muss man sagen, das, was Sie gerade erzählt haben, ist natürlich nur ein Bruchteil der Wahrheit. Und da ist auch schon ein gewisser Teil der Antwort enthalten in meiner Aussage. Denn das, was offiziell ausgewiesen wird, sind die expliziten Schulden. Darüber hinaus gibt es die implizite Staatsverschuldung Deutschlands. Es ist also so, wenn der Staat so bilanzieren würde, wie er es den Unternehmen vordiktiert. Und dann liegen wir bei 19.000 Milliarden Euro, also 19,5 sogar. Ja, das ist also ein Vielfaches davon. Und wie Sie gerade gesagt haben, natürlich wird da nie etwas zurückbezahlt. Deswegen kommt es eben auch zu einer Aufschuldung letzten Endes. Also alte Schulden werden inklusive der Zinsen mit neuen Schulden bezahlt. Und das Ganze nimmt dann einen exponentiellen Verlauf an. Und aus meiner Sicht ist genau das, was ich vorhin schon sagte, dass eben dieses Thema Inflation und Teuerung, dass da eine begriffliche Verwirrung stattfindet, dass die Menschen das eben mitmachen. Und leider endet das dann eben zumeist irgendwann im Staatsbankrott oder in einer Hyperteuerung und damit im Bankrott der Menschen. Und dass es also nicht nur darum geht, die Nominalwertguthaben, das, was man in Euro, Dollar und Co. auf dem Konto hat, dass das eben entwertet wird, sondern dass man darüber hinaus auch einen Lastenausgleich und so weiter, solche Dinge treiben könnte. Also das ist ein Desaster und es hat vor allem damit zu tun, dass man sich nicht ehrlich macht und dass die Menschen eben nicht mitbekommen, wie hoch die tatsächlichen Schulden sind. Und leider wird das immer, immer kritischer.
Absolut, vor allem wenn wir uns mal die Rentenkassen, Krankenkassen, die Infrastruktur etc. anschauen, trotz massiver Schuldenaufnahme, ich sag mal Stichwort Sondervermögen, fehlt es ja überall an Geld. Wie ist das denn überhaupt möglich? Wo ist all das Geld hin verschwunden? Ich meine, wir hören ja immer wieder, dass neue Hilfspakete für die Ukraine und andere Länder geschürt werden, auch jetzt bei uns in Deutschland, aber das kann ja nicht alles sein. Wohin verschwindet das Geld?
Sondervermögen ist auch wieder interessant, ne? Sonderschulden müsste man sagen. Auch da schon wieder die begriffliche Verwirrung. Das sind also, ist eine babylonische Sprachverwirrung, auf der Basis man dann diese Schuldentürme überhaupt errichten kann. Und Sie haben es schon fast gesagt, es liegt natürlich nicht am Geld, sondern es liegt am Allokationsmechanismus. Es wird ja immer mehr Geld den Menschen abgepresst über Steuern, aber die Leistungen werden immer schlechter. Und das liegt daran, dass wir eine Anhäufung von Fehlanreizen haben. Das heißt, die Menschen können nicht Nein sagen. Ja, alles, was der Staat anbietet, müssen sie nehmen und müssen sie ertragen. Es handelt sich um Zwangsmonopole, wenn man so will. Und bei einer Staatsquote, in Deutschland, Österreich ist das ungefähr ähnlich, von etwas über 50%, heißt das, die Menschen können zur Hälfte nicht Nein sagen. Und dieser disziplinierende Faktor fällt weg. Und ich mache da ein großes Bildungsproblem aus, weil dann eben oft gesagt wird, ja, der Staat spart dieses oder jenes kaputt. Nein, das ist vollkommen falsch. Der Staat kann sich nicht kaputt sparen, sondern er kann im Grunde, oder das, was er macht, er hat ein Allokationsproblem. Ja? Und das, was die Menschen fordern, was sie mitmachen, ist, dass der Staat immer aktiver wird, dass der Staatsanteil immer weiter ausgebaut wird. Und das ist eben dieser schädliche Allokationsmechanismus, den ich gerade beschrieben habe.
Das gesamte Interview mit Benjamin Mutlak sehen Sie unter www.auf1.tv. Wie die massiven Schuldenberge in Deutschland entstehen, Auf 1 liefert Ihnen brisante Hintergrundinformationen. Unterstützen können Sie das mit einem Klick auf das Spendenformular direkt unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und vielen von Ihnen morgen einen erholsamen Feiertag. Wir sehen uns am Freitag wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.